Aus altem Kram individuelle Lieblingsstücke gestalten. Das ist die Leidenschaft meiner heutigen Gesprächspartnerin. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und ich darf jetzt ganz herzlich Stefanie Treiber begrüßen. Sie ist Bühnenplastikerin, Upcycling-Expertin und Buchautorin. Herzlich willkommen, Steff.
Hi, hört sich gut an, was du sagst, ja.
Hey Steff, wir gehen auf die ganzen Bestandteile, die ich jetzt in der Anmoderation erwähnt habe, im Gespräch näher ein. Wir fangen jetzt mal vorne an bei Bühnenplastikerin. Ein Beruf, den man nicht alltäglich hört, wo viele vielleicht auch gar nicht wissen, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Wie kommt man dazu?
Ja, das ist tatsächlich so. Also Bühnenplastikerin ist ein exotischer Beruf. Das wurde mir auch genauso beim Arbeitsamt, bei der Berufsempfehlung gesagt. So, was suchen Sie sich denn so einen exotischen Beruf aus? Man kommt dazu, indem mein Papa mehr oder weniger Handwerker ist. Also er ist, finde ich, Erfinder. Er ist Techniklehrer an der Hauptgrund- und Hauptschule gewesen. Und ich war immer schon bei ihm in der Werkstatt. Ich habe einfach immer schon mitgebastelt. Er hat sein eigenes Flugzeug gebaut. Also er hat echt krasse Sachen gemacht, beziehungsweise er bastelt immer noch. Und für mich war klar, nach dem Abitur, ich kann nicht nochmal sitzen und zuhören, ich muss was machen. Und ich wollte halt, dadurch, dass meine Mutter, die ist auch Lehrerin, aber für Kunst an der Grund- und Hauptschule. Und ich habe immer was gesucht, was genau die perfekte Verbindung von Kunst und Handwerk ist. Und bin dann irgendwie, als ich im Ausland war, hat mir irgendeiner von Requisite erzählt. Da dachte ich, ja, spannend. Und dann habe ich aber am Freiburger Theater ein Praktikum gemacht. Erst in der Requisite und bin dann irgendwie in die bühnenplastische Abteilung gegangen und da war klar, okay, ich muss Bühnenplastikerin werden.
Okay, aber dieses kreative, gestalterische, das war schon in deiner Kindheit, in deiner Jugend immer ein Thema für dich?
Immer, ja, ja. Wir hatten so einen Hobbyzirkus und haben halt da immer schon die Kulissen gebaut. Bei mir in der Kleinstadt in Riedlingen, wo ich aufgewachsen bin, gab es genug Leute, die richtig Bock hatten auf künstlerische Tätigkeiten und eben auf dieses Zirkusdasein und bisschen so Theater war einfach immer dabei. Und das war schon für mich als kreativ Denkende und handwerklich Interessierte eine super gute Mischung. Und mein Bruder hat immer Seifenkissen gebaut. Mein großer Bruder. Das war natürlich auch immer ein guter Bezug zum Handwerk, ja.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, du warst dann am Theater in Freiburg, hast da ein Praktikum gemacht. Deine Ausbildung hast du dann in Heidelberg gemacht, gell?
Ja, genau. Ich habe deutschlandweit Bewerbungen verschickt und das ist halt super schwierig, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen, weil nicht jede Stadt hat ein Theater. Gut, wir sind in Deutschland natürlich privilegiert. Wir haben sehr viele Städte mit sehr super tollen Theatern. Mhm. Aber nicht jedes Theater hat dann auch eine bühnenplastische Abteilung, weil wir gehören zu den Bühnenmalern, BühnenmalerInnen und dann eine Abteilung zu finden, die eben noch eine plastische Abteilung hat, die dann wiederum einen Ausbildungsplatz anbieten in diesem dreijährigen Turnus, das war halt super schwierig. Ich habe mich überall beworben an allen Theatern und durfte dann in Heidelberg, Gott sei Dank, auch per Zufall in Baden-Württemberg, eine Vorstellungswoche machen mit Vorschnitzen und Malen und etc., was alles dazugehört und habe dann gegen 349 MitbewerberInnen den Platz bekommen.
Boah, krass. Ja. Also ist da doch so ein Run auf diesen Ausbildungsberuf?
Man muss dazu sagen, ich habe das ja 2003 gemacht und er wurde 2001 staatlich anerkannt. Das heißt, er wurde dann eben über die Berufsempfehlungsabteilungen von den verschiedenen Städten dann eben auch mit ins Programm genommen. Das heißt, Jeder, der irgendwie beim Berufsbildungszentrum war, der hat und gesagt hat, er hat Bock auf irgendwas mit seinen Händen, der wurde dann eben auch mit in das Verfahren genommen, Bühnenplastiker oder Bühnenmalerin zu werden.
Okay, und trotzdem wurde dir beim Arbeitsamt gesagt, warum du sowas Exotisches machst, auch wenn es zu dieser Zeit dann vielleicht gerade populär war?
Ja, klar, die hat ja dann in ihrem Katalog nachgeguckt und guckte so dann, okay, nach meinen Kriterien, was könnte so Zahnarzttechnikerin, blablabla, Vermessungstechnikerin, Bühnenmalerin, Bühnenplastikerin. Und ich so, ja, das klingt doch super. Und sie so, das ist aber exotisch, wollen Sie nicht was anderes werden? Und ich so, nee.
Spannend. Weißt du denn zufällig, wie das aktuell ist? Also ist es aktuell immer noch so, dass viele Bewerber, Bewerberinnen auf einen Platz gehen oder hat sich das ein bisschen gewandelt, dass auch da in diesem Beruf ein Mangel an Auszubildenden ist?
Nein, das ist immer noch so. Also ich kriege das teilweise noch mit. Es ist super beliebt. Es ist halt auch einfach für mich der schönste Ausbildungsberuf, den man wählen kann, weil du hast so eine Abwechslung. Allein diese ganze Theaterwelt ist halt für mich magisch. Das liegt jetzt vielleicht nicht jedem, aber es ist schon noch so. Und leider ist es wie im Handwerk im Allgemeinen auch so, dass nicht viele da drin bleiben. Aber so als Ausbildung, als Basis ist es halt echt cool. Und ich weiß, dass der Run immer noch sehr groß ist. Weil es halt, ja, es ist halt auch was Besonderes, ne? Ja. Und für mich war es halt auch damals richtig cool, weil ich verschiedene Abteilungen durchlaufen durfte. Also ich habe dann die dreijährige Ausbildung gemacht, bin super cool mit unserem technischen Direktor gewesen und der meinte, ey Steff, bleib einfach noch ein Jahr. In dem Jahr kannst du alle Gewerke durchlaufen, die wir am Theater haben und danach mach dich am besten selbstständig. Und genauso habe ich es halt gemacht und das war halt für mich mega. Ich durfte in die Schlosserei, liebe ich ja sowieso mehr als Holz. Sorry an alle TischlerInnen. Metall ist halt voll meins, ich liebe es, war aber auch in der Schreinerei, wo war ich denn noch? Bühnentechnik, also allein diese ganze soundtechnische Geschichte war für mich dann halt wichtig, weil ich mich danach im Messebau, Dekobausegment selbstständig gemacht habe und da in der Veranstaltungstechnik ein bisschen davon Ahnung zu haben, war halt echt cool. Lichttechnik habe ich noch gemacht, Baubühne finde ich auch immer super spannend, Malersaal war ich auch noch her und noch beim Polsterer. Ja. Und somit hast du halt ein gutes Basiswissen, um dann im Dekobau voranzugehen. Und letzten Endes als Upcycling-Expertin brauche ich auch genau diese ganzen Fertigkeiten. Mit allem so ein bisschen Ahnung zu haben.
Also du hast dich als Allrounderin eigentlich aufgestellt, auch durch deine Ausbildung als Bühnenplastikerin.
Ja. Genau, deswegen, ich muss an der Stelle auch immer sagen, Bühnenplastikerin ist halt leider kein Meisterberuf, nicht meistergeschützt, aber es ist schon so, dass wir alle, finde ich, auch handwerkliches Geschick brauchen, um den Beruf ausüben zu können. Also du brauchst ein dreidimensionales Sehvermögen und du musst wissen, was du mit deinen Händen machen kannst. Und du hast natürlich auch eine gestalterische Komponente dabei, Ästhetik, Farben, von daher, ja.
Wenn wir mal ein paar Schritte weitergehen dann, du hast schon gesagt, du hast dich dann nach dem einen Jahr selbstständig gemacht, hast ganz viele verschiedene Stationen erlebt und ich glaube, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn wir die Jahre so durchgehen.
Ich weiß es selber nicht mehr.
Aber vielleicht, um auf einen Punkt mal einzugehen oder auf einen Abschnitt, so nenne ich es jetzt einfach mal, du warst eine Zeit lang mit deinem Bus unterwegs und bist davon Baustelle zu Baustelle gefahren. Kannst du davon mal ein bisschen was berichten?
Ja, schöne Zeit. Wobei, eigentlich mache ich es heute immer noch so. Ich habe mir mit 25 einen schönen alten T3 gekauft, ausgebaut. Habe mir danach einen Hund angeschafft, weil ich dachte, okay, ein bisschen Sicherheit brauche ich auch. Ronja, die ist leider letztes Jahr verstorben. Die ist tatsächlich 15 Jahre alt geworden. Und dann bin ich von Produktion zu Produktion gefahren, genau, und habe einfach in ganz Deutschland die coolsten Projekte angenommen. In Berlin habe ich das Sandmännchen mitbetreut, den Kinofilm, in Köln natürlich in den Studios und dann immer mit dem Wohnmobil vorgefahren mit dem T3 und da dann halt für ein, zwei Wochen in den Produktionshallen gelebt, gehaust und ja, meinen Job gemacht.
Mega.
War cool. Ja, aber eigentlich mache ich es heutzutage immer noch so. Also mein Auto ist jetzt kein schicker T3 mehr, sondern einfach nur ein ganz alltagsgebräulicher Transit. Aber da ist immer eine Matratze drin und immer mein Werkzeug. Mhm. Und egal, wo ich bin, es kommt eigentlich auch immer zum Einsatz. Also wenn es nur eine Freundin ist, wie jetzt vor zwei Tagen, die sagt, ey Steff, kannst du mal eben die Lampe mit aufhängen? Ich so, klar, alles dabei. Ja, das liebe ich halt, ne? So ein bisschen
das dieses Umziehen.
Projekte, Projektarbeit machen, ja.
Wenn dich Leute fragen, was du beruflich machst, was antwortest du denen?
Ich verzettel mich jedes Mal. Das ist so super schwierig. Also ich lege mir immer so Standardsätze bereit, die ich dann aber nie sage. Kennst du das Problem?
Wenn man sich vorher überlegt, wie man auf was antwortet.
Funktioniert ja bei mir nicht. Eigentlich müsste ich immer sagen, ich bin Designerin, weil das ist so dieser allumfassende Begriff für Gestalten. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was es am besten beschreibt. Ich gestalte. Ich bin ja jetzt keine Handwerkerin, die wirklich von Grund auf die Rohre neu verlegt. Das mache ich nur bei mir privat zu Hause. Aber so diese gestalterische Komponente gemixt mit handwerklichem Geschick, das ist eigentlich das, was ich mache. Und es ist aber dann trotzdem kein Kunsthandwerk. Das ist es halt auch nicht. Also eigentlich müsste ich immer sagen, ich bin gelernte Bühnenplastikerin, bin aber eigentlich gerade Moderatorin, also moderiere eigentlich oder lehre das eigentlich am liebsten gerade, was ich mache, indem ich Frauen oder Menschen, die sich dafür interessieren, den Zugang zu Handwerk ermögliche. Das ist eigentlich so die Leidenschaft, die ich mache. Also ich habe gerade noch so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was ich gerne tun möchte, wenn ich mal groß bin, und zu dem, was ich aktuell mache.
Okay, spannend. Kannst du diese Diskrepanz noch ein bisschen beschreiben? Also was möchtest du denn gerne machen?
Ich würde mehr Menschen ermöglichen, sich selber zu ermächtigen mit handwerklichen Arbeiten, weil ich vermisse das total, dass das in der breiten Gesellschaft nach wie vor so ist wie früher, dass wir damit groß werden, eben in der Werkstatt vom Papa mitzuarbeiten. Dieses Wissen, dieses Geschick, das geht uns total verloren, weil zum einen ist es so, dass wir oft diesen Platz gar nicht mehr haben. Also ne, der Papa hat dann halt vielleicht die Garage oder den Hobbykeller nicht mehr, sondern lebt halt in der Großstadt, in der Wohnung. Und ich vermisse es so, das habe ich als Upcycling-Expertin, wenn wir gedreht haben, so oft gemerkt, dass Männer wie Frauen einfach noch nie einen Akkuschrauber in der Hand hatten. Oder mir sagen, sie holen ein Handwerk, um ein Bild aufzuhängen. Und dann denke ich, Mann, macht's doch selber, probiert es doch selber. Aber diese Hürde, das wirklich zu machen mit seinen Händen, die ist so hoch mittlerweile. Und da würde ich voll gerne einfach mehr Menschen einen Zugang dazu ermöglichen. Und warum ich es gerade aktuell nicht mache, hängt zum einen damit zusammen, dass ich halt viel noch am Rumreisen bin, viel mein eigenes Haus am Renovieren bin und eben seit letztem Jahr auch wieder saisonweise in der Gastronomie tätig bin, weil da eben auch eine Leidenschaft von mir liegt. Ich mache halt viel zu gerne. Und
Allrounderin in jeglicher Hinsicht, gell?
Ja, Handwerk. Nur einmal.
Ja, natürlich. Deine zweite Leidenschaft, Gastronomie, ich habe das später auch auf dem Zettel, da kommen wir nochmal zurück.
Ja, ja.
Zu dem, was du aber jetzt gerade gesagt hast, dass du Leute auch ermutigen möchtest, selbst was zu tun und einfach auch zu zeigen, dass man selbst auch was tun kann. Ja. Das machst du ja schon, also zumindest habe ich das Gefühl, du tust das, zumindest in einem gewissen Rahmen. Als Upcycling-Expertin bist du beim WDR zu sehen, der Sendung Lieblingsstücke, wird auch beim SWR ausgestrahlt.
Ja.
Kannst du erstmal erklären, was machst du da? Was ist das für eine Sendung?
Also die Sendung Lieblingsstücke ist so entstanden, dass wir gemerkt haben, dass die Menschen einfach gar nicht, also diese Wegwerfgesellschaft, diese Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft ist da und die Menschen haben eigentlich gute Sachen im Keller, das wissen sie auch und wollen die dann wiederum verwenden, um daraus neue zu machen. Und so ist diese Show beim WDR entstanden, dass wir gesagt haben, wir gehen mal in die Familien, gucken, was sie haben, fragen dann, was sie sich wünschen und erarbeiten mit ihnen zusammen ein Konzept, wie wir das umsetzen können. Und da war halt, oder da ist das richtig Coole dabei, dass wir sie dann an die Hand nehmen und sagen, nimm doch mal den Akkuschrauber, nimm doch mal die Handkreissäge, nimm doch mal die Kappsäge, das ist echt kein Hexenwerk, beachte ein paar Sachen wie die persönliche Sicherheit, aber dann mach's einfach mal. Und dieser Effekt zu sehen, wie doll die sich gefreut haben, wenn sie mit der Flex irgendeine Milchkanne bearbeitet haben. Wow, Max, das in den Augen zu sehen, was es bewirken kann, mit Werkzeug umzugehen, mit Werkzeug tatsächlich Dinge zu erschaffen, mit deinen Händen was zu produzieren, das macht einfach glücklich. Und das ist der Unterschied von Menschen zu anderen Lebewesen wie Tieren. Wir sind in der Lage, selbst produktiv Dinge erstellen zu können. Und das ist so ein archaisches Glück und das merkst du halt. Wenn du das machst, wenn du wirklich produktiv bist, dann ist es immer befriedigend.
Und da sind ja in dieser Sendung schon richtig tolle Stücke entstanden. Also ganz, ganz wilde Sachen teilweise, auf die man gar nicht kommt, die du dir dann überlegst, wo du denkst, ja, hey, ich mache jetzt aus dem Fernseher einfach ein Aquarium oder so. Sind dann so Sachen, die überlegst du dir und setzt dir dann mit den Familien, mit den jeweiligen Gästen um.
Das war mein Ehrgeiz oder das ist generell mein Anspruch, dass ich die Dinge halt wirklich so immer ein bisschen so mit einem Witz auch machen will. Ne? Ich meine, die meisten Menschen wollen eine Garderobe oder Stauraum und das war mir immer ein bisschen zu wenig. Ich dachte, da muss auch ein bisschen Gag dabei, da muss ein bisschen Lebensfreude noch mitspielen. Und dann haben wir halt auch genau solche Sachen gemacht. Und das Coole bei dem Format ist, es entsteht halt tatsächlich in Zusammenarbeit mit den Familien. Ja.
Erinnerst du dich an irgendwas ganz Spezielles, was so dein Highlight war im Zuge dieser Sendung?
Ja, das ist eindeutig der Strandkorb aus der Backerschaufel gewesen. Weil das war halt echt ein Ding. Da muss man aber den Kontext wissen. Also das war eine Familie, die kommt aus dem Bauernhof-Kontext und die haben, also der Mann hat mit Maschinen gearbeitet und alles, was da an Material rumlag, das war halt überdimensional groß. Und gleichzeitig haben sie aber auch einen Café betrieben und ich fand halt, ich habe diese Schaufel, diese super große Backerschaufel da liegen sehen und dachte, hey, die sieht eigentlich aus wie die Form von einem Strandkorb. Und dann war halt die Redaktion war halt skeptisch, ne? Ich meine, du kannst halt dieses tonnenschwere Ding nicht einfach über den Köpfen von irgendwelchen Gästen montieren. Da habe ich gesagt, doch, kann man schon, man muss es halt nur richtig machen. Wir müssen das einfach so stabil verankern und mit den Paletten, die wir als Unterbau haben, einfach gut machen. Und da habe ich mich nicht von abbringen lassen. Da hätte ich mir gesagt, so nein, das wird klappen und wir müssen das nur richtig ausnivellieren, weil es ist ja erstmal nicht entscheidend, wie schwer diese Backerschaufel ist, sondern das Entscheidende ist, wie ist sie positioniert. In meiner Vorstellung war das sonnenklar. Bei mir ging das, wenn das richtig steht auf der richtigen Spitze und das gut verankert ist mit Schlossschrauben, mit Gewindeschrauben, dann habe ich das Risiko darin nicht gesehen. Und genau so war es. Es war halt super spannend, weil du weißt ja auf dem Weg dahin nicht, ob es klappt. Und das war halt auch immer der Kitzel. Oder ist auch der Kitzel, wenn du Bühnenplastikerin bist. Es gibt kein Schema F. Du hast immer eine Vorgabe, meistens eben von der Bühnenbildnerin oder dann eben von den Protagonisten aus der Show. Und dann hast du nie die Garantie. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, ob es klappt. Und das ist halt das war der Kick immer dabei. Zu gucken, wie musst du es machen? Und dann kannst du halt diese Spannungskurve auch aufbauen. Und dann ist es interessant für die ZuschauerInnen. Und das war immer der Anspruch, dass es halt auch nicht nur für die Protagonisten ein cooles Objekt gibt, sondern dass es für die ZuschauerInnen halt auch einfach spannend ist. Und wir hatten super Einschaltquoten, auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool. Also da kann ich jedem empfehlen, auch online mal reinzuschauen. Folgen findet man bei YouTube auf jeden Fall.
Ja.
Und da sich einfach mal inspirieren lassen, was man so aus einer Baggerschaufel zum Beispiel machen kann.
Darum geht's. Du sagst es schon richtig, es geht um die Inspiration, weil du kannst, also ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, so die 20 Best-of-Dinge von 6 Jahren. Und wir haben immer gesagt, es muss eine Inspiration sein. Und du kannst die Sachen zwar 1:1 nachbauen, aber jedes Mal, also du kannst ja nicht das genau gleiche Objekt schon mal zur Verfügung haben, womit wir das gemacht haben. Aber einfach die LeserInnen und die ZuschauerInnen bisschen zum Umdenken zu animieren, das ist schon cool. Und dann wären wir eben auch wieder bei dem, was mir eigentlich liegt. Ich will halt wirklich versuchen, einen Zugang zu schaffen, einen Zugang, diese Hürde zu überwinden, mit Werkzeug zu arbeiten. Mal im Baumarkt gehen, sich einfach einen Werkzeugkoffer kaufen und loslegen. Und da gibt's ja auch kein richtig und kein falsch. Und das ist auch das Schöne beim Upcycling. Du kannst es nicht falsch machen. Klar hast du immer, ich möchte gar nicht wissen, was die SchreinerInnen denken, wenn ich Dinge mache mit Holz. Es gibt da bestimmt, ich mache bestimmt total viel falsch, aber in meiner Welt gibt es das halt nicht. Am Ende muss es gut aussehen und funktionieren. Und dann habe ich es richtig gemacht.
Wie ist es denn bei dir persönlich, wenn du jetzt irgendwelche Teile hast, die normalerweise auf den Sperrmüll landen würden oder auf dem Wertstoffhof oder in die Mülltonne. Wie lange musst du überlegen, bevor du irgendwas wegwirfst?
Zu lange.
Denke ich mir. Also ist es wirklich so, dass du denkst, was kann ich denn jetzt hier aus der Dose noch machen? Oder
du hast mich erwischt. Hab ich von meiner Mama geerbt. Ja, ich bin ja gerade zu Hause in meinem Elternhaus und ich versuche meine Eltern oder meine Mutter in dem Fall zu erziehen, dass sie wirklich Dinge mal endlich wegwirft. Aber ich weiß nicht, ist das was Schwäbisches, nichts verkommen lasse? Ich weiß es nicht. Ich tue mir so schwer damit, weil ich sehe halt auch immer die Rohstoffe, die in irgendwelchen Objekten sind. Beziehungsweise, wenn es dann halt wirklich handwerkliches Geschick ist, was da drin steckt, ich kann das nicht wegwerfen. Das geht gar nicht. Also jetzt, ich war das letzte halbe Jahr im Winter, war ich bei mir in Norddeutschland oben, wo ich mein Haus habe. Und ich war echt froh, dass ich super viele Sachen einfach im Schuppen habe aufbewahrt. Weil allein die Fensterbänke habe ich aus den alten Dielen aus dem Dachboden gemacht, die wir rausgenommen haben. Also ich habe so eine offene Ebene und ich kann halt keine Bretter wegwerfen. Das macht für mich auch gar keinen Sinn. Also warum soll ich Bretter wegwerfen? Warum soll ich die auf den Wertstoffhof bringen? Da kann man immer noch was draus machen. Und der Satz, oh Gott, den höre ich einfach schon mein Leben lang. Also meine Mutter, die immer sagt, ha, für Liebhaber, das kannst du nur behalten, für Liebhaber. Und dieser Satz, der klingt halt immer nach. Und ich versuche besser zu werden, aber ich glaube, ich werfe weg, wirklich sehr wenig weg, ja.
Weil du vorher gesagt hast, du möchtest das handwerkliche Tun stärken und nach vorne bringen. Und Berührungsängste abbauen. Ich habe gesehen, du warst auch vor einer Zeit mal in einer Schule und hast da mit einer Schule auch mal ein Projekt umgesetzt.
Ja.
Was war das?
Das war in Norddeutschland im Nachbardorf eine Gesamtschule. Da hatte ich einfach mal Kaltakquise gemacht, weil ich dachte, ich möchte auch die Kinder erreichen, die Jugendliche erreichen. Es war super. Die haben immer noch eine richtig gute Theater-AG. Und ich dachte ja, warum nicht mit denen auch ein Kulissenbild zu gestalten? Und es war super. Es cool. War eine sogenannte OLG. Bei uns hieß es früher AG. Und das mussten die SchülerInnen auch wählen. Die kamen da gar nicht drum rum und waren erst auch so, was soll das jetzt hier mit Farben und sich schmutzig machen? Und dann haben sie es aber voll gefeiert und es war ein richtiger Erfolg, weil es ist ja auch gar nicht bekannt, wie man so ein Bühnenbild auch macht, dass man da einfach diesen 10 Meter großen Nesselstoff auf den Boden aufspannt und den dann von oben im Stehen bemalt. Das wissen ja die wenigsten Menschen. Und
wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, aber so werden Kulissenbilder tatsächlich produziert, zumindest in Deutschland. Also in England werden sie an die Wand gespannt und dann von vorne bemalt. Ja. Aber bei uns in Deutschland stehst du auf dem Stoff und bemalst ihn von oben.
Und das hast du ein Jahr lang dann mit dieser Theater AG, OLG umgesetzt.
Genau, dann kam Corona und dann mussten wir halt, ein bisschen mehr dazu. Ja.
Okay, aber hast du das in Planung? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass aktuell die Zeit begrenzt ist, aber generell auch an Schulen zu gehen und mit Schülerinnen und Schülern handwerkliche Tätigkeiten zu machen, da das Handwerk vorzustellen, ist das auch ein Thema für dich?
Genau, also ich würde es jetzt anders machen. Also ich will auf jeden Fall genau da anpacken, weil das Bildungssystem ist für mich die Grundlage von allem und da fehlen mir generell komplett die Berührungspunkte mit handwerklichen Tätigkeiten. Ich würde es aber jetzt anders machen. Ich würde es jetzt nicht mehr in der OLG machen, sondern ich würde tatsächlich am liebsten Schulungen machen und die aber dann in die ganze, also auf die ganze Diversitätsebene, auf der ganzen Diversitätsebene, dass wir einfach sagen, hey, Kids, guckt mal her, Handwerk ist super cool. Ihr könnt das alle werden, egal mit welchem Hintergrund, ne? Egal mit welchem Geschlecht, egal mit welcher sexuellen Identität, egal mit welchen Körperlichkeiten. Ihr könnt werden, was ihr werden wollt. Aber den meisten Kids oder vielen Menschen fehlt halt einfach der Zugang dazu. Und das ist mir schon ein großes Anliegen und das will ich zukünftig, will ich machen, wenn ich mal groß bin, auf jeden Fall auch in Schulen gehen und ganz unten anpacken, ja. Aber eben auch in Betriebe. Also ich meine, es ist so, gefühlt würde ich am liebsten alles machen, überall hingehen, das rausschreien in die ganze Welt, zu sagen, Leute, kommt mehr ins Handwerk, macht wieder was fürs Handwerk. Es ist so unfassbar wichtig, dass das Wissen nicht ausstirbt.
Ja. Da kommen wir eigentlich schon perfekt zum nächsten Thema, zum bunten Handwerk. Du bist Gründungsmitglied von Buntes Handwerk, eine Initiative, die letztes Jahr gegründet wurde. Wir haben hier im Handwerkerradio und auch bei Handwerk erleben in unserem Podcast immer wieder mal auch über Buntes Handwerk gesprochen. Trotzdem, Steff, magst du noch einmal erklären, was Buntes Handwerk genau ist?
Ja, man kommt eigentlich gerade gar nicht mehr an uns vorbei, das merke ich auch. Das Bunte Handwerk ist eine Initiative, die Maren Kogge zur Kampagne bei ihrer Misswahl zu Miss Handwerk 2023 gewählt hat. Und da geht es um die gelebte Sichtbarkeit der Vielfalt im Handwerk für alle marginalisierten Gruppen. Also nicht nur für Frauen im Handwerk, sondern für alle Dimensionen. So, und wir haben halt festgestellt und auch nicht unter anderem durch den Zuspruch, den wir bei der Auftaktveranstaltung, das war der CSD in Köln letztes Jahr, haben wir halt gemerkt, wow, es gibt wirklich einen Bedarf, darüber zu sprechen. Ganz viele Handwerkende sind dabei gewesen. Das letzte Jahr über bekommen wir so viel Zuspruch von Handwerken, die sagen, Leute, es fehlt so sehr in unserer Gesellschaft, dass der Handwerker-Stereotyp eben nicht nur vertreten wird von dem weißen Cis-Mann, der stark das Handwerk repräsentiert und die Message verteilt, nur wenn du körperlich stark bist und ein Mann bist, kommst du ins Handwerk, sondern alle Hände gehören ins Handwerk. Und wir Frauen sind nicht weniger gut in dem, was wir machen. Im Gegenteil, es gibt ja Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Wir sind alle gleich gut, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben. Und da ist eben, es geht hier um Fachkräftemangel. Es geht darum, dass der Nachwuchs im Handwerk fehlt. Und es geht aber auch darum, dass Handwerk unfassbar wichtig ist für unseren Alltag. Ich meine, du stehst morgens auf und das Erste, was du machst, ist, du nimmst dein Handy in die Hand, wenn es nicht geladen ist, regst du dich auf, ne? Du kochst dir einen Kaffee, stell dir mal vor, der Strom fällt aus. Allein, was du nicht mehr machen kannst in deinem Alltag, wenn die ganzen Basics fehlen. Und das ist alles Handwerk. Und dieses Wissen stirbt halt aus, weil der Nachwuchs fehlt und weil die Älteren im Handwerk einfach alleingelassen werden, in Rente geschickt werden, das Wissen wird nicht weitervermittelt. Und wir beklagen uns alle, der gute Mittelstand beklagt sich darüber, dass das Wissen verloren geht, dass die Nachwuchskräfte fehlen. Finde ich aber, ist dann gleichzeitig nicht wirklich divers aufgestellt, beziehungsweise nicht flexibel genug, sich nach den Bedürfnissen der jüngeren und der marginalisierten Gruppen zu richten. Mhm. Und dafür steht das bunte Handwerk, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Das ist halt genau das, was wir jetzt machen. Wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, aus der Initiative einen Verein zu gründen. Wir sind jetzt gerade in der Endphase der Gründung. Also hoffentlich schaffen wir es noch vom CSD in München tatsächlich ein gemeinnütziger Verein zu werden. Das liegt jetzt halt gerade noch alles bei den Behörden.
Ja.
Aber langfristig soll es halt so sein, dass über die Mitglieder diese Message wirklich weiter verbreitet wird.
Der Christopher Street Day in München steht in ein paar Wochen an, am 22.06. Und ich kann mir vorstellen, da laufen die Vorbereitungen bei euch auf Hochtouren.
Oh ja, schlaflose Nächte gerade, weil wir suchen immer noch händeringend Sponsoren. Wir brauchen finanzielle Mittel, das ist ganz klar. Weil du musst dir auch vorstellen, die ganze Message ist ja schön und gut dahinter, aber wir wollen natürlich auch sichtbar werden. Und das geht am allerbesten bei Großveranstaltungen. Und der CSD, da geht es ja auch um Menschenrechte, da geht es um Gleichstellung. Und wir haben zwar angeblich Gleichberechtigung, aber noch lang keine Chancengleichheit. Und diese CSDs, die großen in Köln, München, Hamburg und Berlin, die wollen halt wir vom bunten Handwerk nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben auch im Handwerk diese Diversität gelebt werden sollte. Dennoch brauchen wir die Mittel dazu und die Leute. Also wenn ihr Bock habt, in München am 22.06. dabei zu sein, dann schreibt uns über bunteshandwerk.de, über die Internetseite oder bei Instagram, sind wir auch zu finden. Und was uns halt auch noch fehlt, ist ein Truck. Und das ist gerade eine schwierige Geschichte, weil gefühlt an dem Tag natürlich alle LKW in ganz München schon für den CSD gebucht sind. Wenn sich da jemand auskennt, wenn irgendwer einen Kontakt zu Speditionsfirmen hat, die genau das Gleiche denken, die denken, okay, man müsste das Handwerk ein bisschen sichtbarer machen, meldet uns bei uns, wir brauchen wirklich ganz dringend einen Truck.
Ja, also den Aufruf teile ich gern auch nochmal, wenn jemand in irgendeiner Art und Weise helfen möchte und helfen kann, beim bunten Handwerk melden, Instagram oder über die Website. Und es sind dann noch 3 Wochen bis zum CSD in München und da drücke ich euch auf jeden Fall jetzt schon ganz fest die Daumen, dass da noch viel passiert. Und vielleicht kannst du auch noch sagen, wenn Handwerkende bei euch mitmachen wollen, wie funktioniert das? Geht es auch dann über Instagram, wenn man euch schreibt? Wo kriegt man da mehr Infos?
Ja, tatsächlich ist das Medium gerade Instagram. Also da können Sie einfach ganz normal Follower werden. Und durch eine persönliche Nachricht bei Instagram können wir die auch in unseren WhatsApp-Chat mit aufnehmen. Da werden alle immer regelmäßig darüber informiert, wo Veranstaltungen sind. Sobald wir ein Verein sind, wird das Ganze natürlich professioneller. Aber es ist halt voll krass, Max. Wir haben einfach so viel Zuspruch bekommen, dass wir können einfach gar nicht schneller arbeiten. Wir sind ein Orga-Team von 7 Menschen und jeder arbeitet bei uns auf Hochtouren und es ist halt noch ein Ehrenamt. Ne? Wir sind, glaube ich, alle selbstständig, fast alle selbstständig aus dem Handwerksbereich und müssen natürlich auch unsere Firmen noch nebenher leiten. Aber jeder macht das einfach mit 110%iger Leidenschaft, weil die Sache die richtige ist. Und also bald kommt der Website-Auftritt, bald kommt der Verein, dann darf man oder kann man Vereinsmitglied werden. Und gerade ist es halt noch Instagram, aber das ist halt auch, da sind wir halt auch am Zahn der Zeit, weil wir wollen ja auch die jungen Menschen erreichen und da tut sich halt auch unfassbar viel. Und natürlich so coole Sachen wie ihr macht das Handwerkerradio, das ist halt auch immer eine wahnsinnig gute Plattform, um genau solche Messages zu teilen.
Und die teilen wir sehr, sehr gerne. Und ich kann euch wirklich nur ein Kompliment auch aussprechen. Ehrenamtlich sowas zu machen, ist eine Aufgabe, aber ihr macht es super. Und die Message, die ist unfassbar wichtig. Und es ist wichtig, dass wir das ins Handwerk raustragen, über alle Gewerke hinweg. Und deshalb, weitermachen und dranbleiben. Und ich freue mich, wenn es dann mit der Vereinsgründung auch offiziell geklappt hat.
Voll. Und ich meine, du musst bedenken, es sind immer nur noch 16% Frauen im Handwerk. Und das ist zu wenig. Und Studien zeigen ja auch, dass wenn dein Unternehmen in der Führungsetage divers gestellt ist, hast du eine 35-prozentige Chance, erfolgreicher zu sein.
Ja, gut. Ich denke, die Argumente liegen ja auf dem Tisch. Und auch da, das hatten wir in einem anderen Gespräch schon mal, gibt es ja bei euch auch Bestrebungen oder zumindest mal Pläne, auch Unternehmen zu schulen, was Diversität anbelangt. Ich weiß nicht, ob das spruchreif ist, aber...
Nee, du sprichst mit der Richtigen. Das ist
die Pläne gibt's, gell, dass ihr da
das
auch...
Das sind meine Pläne, genau. Das
sind deine Pläne, ja, sehr gut.
Ja. Da knüpfe ich halt genau an das an, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich in die Schulen möchte. Ich möchte mich aber dann, oder muss mich dann natürlich selber auch noch ein bisschen selbst schulen und Diversitätsschulungen annehmen, aber es gibt ja so tolle Menschen wie Max Appenroth zum Beispiel, der Diversitätsschulungen gibt. Es ist gerade tatsächlich nur eine Frage der Zeit und ich muss es irgendwie unterkriegen, aber das ist auf jeden Fall das, wo es beim, das ist mein nächster Step, eine Schulung zu nehmen, um dann in Betriebe zu gehen und die einfach ein bisschen an der Hand zu nehmen, zu sagen, hey, was könnt ihr verändern, wie kriegt ihr die jungen Leute, ne? Man sieht es ja teilweise jetzt schon, wenn man rumfährt, wie die Handwerksbetriebe werben, ne? Das sind ja tatsächlich coole Werbungen und sie versuchen auch, händeringend Auszubildende zu bekommen, um zu zeigen, wie cool Handwerk ist. Das finde ich schon gut, also da ist die Bereitschaft da, aber manchmal hat ein Betrieb halt auch unbewusst Barrieren und genau die an den Stellschrauben will ich halt versuchen, ein bisschen zu schrauben und den Betrieb dann ein bisschen attraktiver zu machen. Es gibt halt auch richtig coole Konzepte, wenn zum Beispiel die Älteren in dem Betrieb sagen, sie können aufgrund ihrer Körperlichkeit nicht mehr so viel arbeiten, wenn die Jüngeren mit an die Hand nehmen, die sagen, ey, ich habe eigentlich nur noch Bock auf eine 3,5 oder 4-Tage-Woche, dass die dann im Tandem funktionieren, weißt du, solche flexiblen Lösungen.
Ja, ist cool.
Ja.
Wir haben gehört, da ist eine Leidenschaft von dir auf jeden Fall da, um da für Aufklärung auf der einen Seite zu sorgen, das Handwerk da in die Sichtbarkeit zu bekommen. Wir haben vorher über eine andere Leidenschaft noch nicht gesprochen, wir haben es kurz angeteasert. Und ich möchte aber gern das auch noch erfahren, weil ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, da warst du auf einmal als Strandbarbetreiberin benannt, bezeichnet. Wie wird man von der Bühnenplastikerin, von der Designerin zur Strandbarbetreiberin, Steff?
Eigentlich hat es ja damit angefangen. Also ich war, also wenn ich jetzt ganz weit zurückgehe, ne, in meine Zirkustätigkeit als Hobby, ne, Jonglieren, bin ich dann, als ich im Ausland war mit 20, hatte ich irgendwie, also ich war in Australien und dann in Sydney und ich hatte immer gedacht so, boah, ich möchte eigentlich gar kein Fruitpicking machen. Ich möchte was mit Menschen zu tun haben. Ich habe einfach Bock auf Menschen und habe dann eine Cocktailausbildung gemacht, also zur Cocktailmixerin.
Ach, cool.
Und habe dann 3 Monate in Sydney am Hafen in einer Cocktailbar gearbeitet. Und der Chef, der da war, der Betriebsleiter, der war Weltmeister im Flaring, in diesem Flaschenwerfen. Und der hat uns an der Bar eigentlich beigebracht, wie man mit Flaschen hantiert. So wie in dem Film Cocktail mit Tom Cruise.
Ach, cool.
Addicted to Love. Und die Leidenschaft, also dieses mit Gästen umzugehen, hinter der Bar zu stehen, ach, ich liebe es einfach. Ich liebe halt einfach auch Menschen. Ich liebe die Interaktion mit Menschen. Und meine Mutter kommt auch aus der Hotelfamilie. Ich glaube, da ist so ein kleiner Grundstein auch schon gelegt. Und zur Strandbar kam ich tatsächlich während Corona, weil bei mir in der Nachbarschaft in Norddeutschland ein alter Campingplatz war, der sich in der Zeit zum Tiny Dorf umgebaut hat. Und aus diesen alten Carports, die dann eigentlich hätten dann auch auf dem Müll, die wären auf den Müll geschmissen worden, habe ich mit einem Kumpel dort vor Ort beschlossen, okay, die nehmen wir und mal gucken, vielleicht kriegen wir eine coole Bar daraus gebaut. Und der Besitzer war halt auch Feuer und Flamme, der hat gesagt, ja, hey, ich trinke auch gerne. Alle Kneipen haben zu. Dadurch, dass wir aber in der Frischluft waren, hatten wir die Möglichkeit halt zu öffnen. Und dann haben wir mitten in Corona an Vatertag eröffnet und hatten, glaube ich, 500 Gästinnen da. Es war so crazy, obwohl es geregnet hat. Aber es war halt der volle Erfolg. Und das habe ich ein Jahr gemacht. Das war auch klar, das ist zeitlich begrenzt. Aber das war, oh mein Gott, das war so cool. Ich habe es wirklich geliebt.
Coole, coole Geschichte.
Und dann, wie war das denn dann? Dann war Corona rum und ich dachte, oh, das war eigentlich zu gut und ich möchte es eigentlich noch mal ein bisschen machen. Und dann habe ich mich für Gastronomie im Skigebiet entschieden. so ein bisschen so ein Gastro-Sabbatical, dachte ich, mache ich jetzt mal. Und dann war ich 6 Monate in Klosters, in Davos im Skigebiet und habe da auf einer Dachterrasse mit Upcycling-Möbeln, mit so Palettenmöbeln Champagner verkauft. Und den Mix fand ich halt auch cool. Ein bisschen so dieses
beide Welten so miteinander verknüpft so.
Ja, aber dann halt dieses Rustikale und dieses Selbstgemachte wieder. Und danach hat mich dann eine alte Schulfreundin angerufen und hat gemeint, Steff, möchtest du nicht mit mir die Imbissbude machen bei uns im Nachbardorf? Und ich so, hä, der Badesee, das Naturfreibad, wo ich als Kind schon war? Und sie so, ja, wir hätten die Möglichkeit, Pommes zu machen. Ich so, Pommes? Habe ich auch noch nie gemacht. Cool. Und dann, ich habe halt echt Bock, immer neue Dinge auszuprobieren, beziehungsweise ein Gefühl dafür zu bekommen. Hä, jetzt mache ich halt gerade Pommes. Aber es ist auch geil.
Machst du das diese Saison dann wieder? Ist das wieder der Plan?
Ja, deswegen bin ich ja hier gerade bei meiner Mom im Elternhaus. Und jetzt, wir haben gestern eröffnet.
Ach, stark. Wo kann man deine Pommes genießen? An welchen Badeweiher muss man da kommen?
Naturfreibad Uttenweiler.
Okay, das ist im Oberschwaben. Jeder, der aus der Ecke kommt und mal Steff Treibers Pommes probieren möchte, kann nach Uttenweiler an den Weiher kommen.
Uns gibt aber Bum-Bum-Eis.
Ah, ehrlich? Ja, toll.
Ja, das ist...
Ach, schön.
Ja, es ist, ich brauche halt die Abwechslung. Mir macht das Spaß. Mhm. Und wäre es jetzt nur Pommes, dann wäre mir das zu wenig. Aber ich renoviere halt auch das Haus meiner Mutter noch nebenher. Letztes Jahr habe ich ein Badprojekt gemacht. Dieses Jahr mache ich die Küche. Und was meine Mutter nicht weiß, ich hoffe, sie hört es nicht, ich teste halt immer Materialien an. in den Räumlichkeiten.
Materialien, die du dann auch für andere Arbeiten verwenden könntest, wenn sie denn positiv bewertet werden.
Ja, guck, es gibt halt, ne, also einschlägige Marken behaupten dann, dass man mit gewissen Produkten Fliesen überspachteln kann. Und dann bin ich jetzt grundsätzlich erstmal skeptisch. Badezimmerfliesen, ne, ist ja eine Nasszelle, da musst du ja Standards einhalten. Und dann dachte ich so, mal gucken, ob es geht. Und meine Mutter hatte halt so ein klassisches 80er-Jahre-Bad, voll mit schokobraunen Mini-Fliesen und dann dieser nikotinfarbene Boden dazu und alles
wunderschön
und gelbe Waschbecken. Und ich so, Mom, ich teste das jetzt mal. Dann habe ich mir halt das Produkt geholt, getestet und innerhalb, es hat echt lange gedauert, 1-2 Wochen, glaube ich fast. Aber es ist sowas von schick geworden und funktioniert hervorragend. Das habe ich dann bei der Nachbarin direkt nochmal gemacht. Und ja, dann wieder einen Tick besser, weil ne, man wird ja auch mal besser mit den Arbeiten. Aber das hat halt richtig gut funktioniert. Und jetzt habe ich dieses Jahr zu meiner Mutter gesagt, jetzt ist die Küche dran. Und natürlich hat die Küche auch Fliesen und natürlich auch in Umbra, Khaki-Farben, braun, ekelhaft. Und die mache ich jetzt ähnlich. Jetzt probiere ich aber ein anderes Verfahren. Ich will die ein bisschen mit Fliesenkleber einfach verputzen. Mal gucken, was daraus wird. Aber es ist schon immer auch die Idee dahinter, eben auch kein komplett neues Bad zu installieren für, keine Ahnung, 25.000 Euro. Weil die Qualität aus der Zeit, ne, so 80er, 90er, die ist halt super. Und oft ist es doch eigentlich nur das Optische, was stört. Und das kann ich halt gut verändern. Da wären wir wieder ne, bei Design und Gestaltung, darum
geht es. Und auch wieder der nachhaltige Gedanke.
Ja, absolut. Und das Ganze kriegst du für unter 10.000. Also ich glaube, Rainer, wie war das denn? Ich glaube, so um die 6.000, 7.000 Euro für ein komplett optisch neues Bad mit der gleichen Qualität ist halt was anderes zu 20.000, 30.000 Euro.
Ja, voll, klar.
Und du hast den Baustellendreck nicht.
Cool, ja. Praktisch, wenn man jemanden in der Familie hat, die das dann umsetzen kann und da ein Geschick und ein Gespür für hat. Freue mich aufs Endergebnis dann. Schick mir mal ein Foto von der Küche dann.
Du siehst es bei Instagram auf jeden Fall.
Ah, sehr gut, sehr gut. Das ist gut, dass du es erwähnst, weil dein Instagram-Account, der ist natürlich generell zu empfehlen. Die Upcycling-Expertin, gell?
Ja,
so bist
danke.
Du bei Instagram zu finden. Also auch das an unsere Hörer und Hörerinnen. Schaut da gern mal vorbei bei dir bei Instagram.
Ja, ich tue mir mal ein bisschen schwer mit Instagram. Es ist für mich zu digital. Ich mache halt wirklich tatsächlich gern was mit meinen Händen. Dann will ich mal versuchen, da reinzufassen und die Bilder zu verschieben und merke dann immer, nein, das ist alles digital, aber ich werde besser.
Hey, auch das ist ein Lernprozess und man sieht trotzdem ehrliche Arbeit und Handwerksarbeit einfach. Ne?
Und was man auch sieht, um nochmal kurz Werbung fürs bunte Handwerk zu machen, ist, dass wir natürlich auch eine soziale Komponente bei dem Ganzen haben. Ne? Wir haben ja letztes Jahr das Ruanda-Projekt unterstützt.
Oh ja, voll.
Und gucken halt, dass wir eben nicht nur diese in Anführungszeichen Aufklärungsarbeit machen, sondern dass wir auch den sozialen Aspekt bespielen. Und dieses Jahr werden wir das gemeinnützige Projekt von Jule Rombay unterstützen. Die hat ja mit Handwerk hilft auch eine super Initiative ins Leben gerufen. Und die Chancentafel ist dieses Jahr das Projekt, was wir dann im September anfangen. Und da geht es um benachteiligte Kinder, dass die eben eine Ganztagespflege bekommen. Nicht Pflege, also eine Möglichkeit.
Die Versorgung, ja. Top. Das sind tolle Projekte. Und über das Ruanda-Projekt, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das können wir auch gar nicht mehr im Detail machen. Aber ja. Vielleicht möchtest du trotzdem noch einmal einen kurzen Rückblick dazu machen. Was für dich so mit am eindrucksvollsten war bei diesem Projekt? Weil wir haben hier ja mit der Marin und mit der Sarah auch schon drüber gesprochen im Podcast. Die Folge übrigens auch sehr zu empfehlen. Wer über das Ruanda-Projekt noch mehr erfahren möchte, gerne in die Folge reinhören.
Ja.
Du warst ebenfalls mit dabei. Deine Worte dazu.
Ja, das Ruanda-Projekt, boah, das war eine Hausnummer. Das müsst ihr euch vorstellen, in 10 Tagen einmal alles erleben, wie durch eine Waschtrommel an Gefühlen. Es ist ja, Ruanda ist ja wirklich ein geschichtsträchtiges Land. Wir haben es jetzt aktuell auch wieder in den Medien. Die hatten Genozidjubiläum. Es ist einfach präsent, wie die Menschen dort sind. Man kriegt es in jeder Phase zu spüren, wie wundervoll die Menschen sind, wie aufgeschlossen, aber dennoch eben dieser ganze geschichtliche Hintergrund. Ja, wir hatten die ersten 2-3 Tage Kultur und kulturgeschichtlich wurden wir mitgenommen. Das war schon echt aufreibend, aber das war ein Muss, um auch ein Gespür dafür zu bekommen. Und letzten Endes als Team, wir waren ja ein Team von 20, 25 Leuten, dort vor Ort in Zusammenarbeit mit anderen ruandischen Handwerkenden zu arbeiten, die mit in der Ausbildung sind, um dann wiederum für noch marginalisiertere Gruppen in Ruanda was zu erschaffen. Das war das Beeindruckendste, dass man eben dort Hand in Hand vor Ort, wir als Deutsche zusammen mit anderen jungen ruandischen SchülerInnen was bewegen kann. Das war schon ein krasses Gefühl. Ja, und wir haben halt auch echt was gerissen. Wir konnten dort ein Gemeindezentrum mit renovieren, was von der Stiftung gekauft wurde, um eben ganz, ganz arg schwachgestellte Kids auch zu betreuen, um dort besser in die Schule gehen zu können. Da war man wirklich stolz auf das, was man kann, kann ich nur so sagen. Ja. Ist noch immer eine ganz andere Wertschätzung. Ne? Wir haben ja hier in Deutschland oft auch das Imageproblem, dass es heißt, lern was Gescheites, aber werd kein Handwerker, so geh studieren. Und die Wertschätzung, nochmal zu sehen, was du tatsächlich mit deinen Skills bewirken kannst, hat uns vom bunten Handwerk eben auch nochmal den Kick gegeben, wirklich noch mehr zu inspirieren und noch ein bisschen diese Wertschätzung einfach nach vorne zu bringen. Ja.
War wirklich ein wahnsinnig tolles Projekt und ich schaue mir immer wieder gerne mal Bilder und Videos davon an. Finde man auch bei dir, bei Instagram zum Beispiel.
Oder
bei der Uranda Handcraft Foundation. Ja, genau. Uranda Handcraft Foundation. Also auch da gerne vorbeischauen für mehr Infos.
Ja.
Ja, tolles Projekt. Und ich würde sagen, mit dem tollen Projekt gehen wir jetzt in so einen kleinen Schlussblock noch rein.
Du hast noch mehr vorbereitet. Oh Gott.
Aber ich weiß ja, du hast schon die eine oder andere Folge von uns mal gehört. Deshalb kommt dir das vielleicht bekannt vor. Und das interessiert mich jetzt sehr bei dir. Gibt's irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Für einen Tag, für eine Woche, mal das erleben, was jemand anderes so tut. Mal ein anderes Leben leben.
Oha, stimmt. Ah, ich dachte letztens noch, oh Gott, wenn Max mich diese Frage mal fragt. Ich würde wirklich gerne mal irgendwas machen, was ich noch nie gemacht habe und auf jeden Fall als Mann. Ich möchte wirklich mal erleben, wie es ist, als Mann zu sein. Mal nicht mit den Vorurteilen gesehen zu werden, immer schwächer zu sein. Es fehlt mir total der Zugang dazu, wie man so denken kann, wobei ich da keinem Mann einen Vorwurf machen möchte, weil das ist unsere Gesellschaft. Ne? Die Gesellschaft formt uns so, wie wir sind und in der Denke, die wir haben. Aber das würde ich gerne machen. Also, welchen Mann suche ich mir aus? Ich würde gerne Schulleiter einer Schule sein und würde unbedingt wissen wollen, was wollen die Kids heutzutage, weil da fehlt mir auch ein bisschen der Bezug dazu. Ich krieg's ja wirklich nur aus meiner Bubble mit, aber so an einer Gesamtschule oder an einem Gymnasium würde ich gerne mal Schulleiter sein, um Feedback zu bekommen, um wirklich zu wissen, wo brennt's, was liegt den heutigen, den Kids heutzutage, was brennt denn unter den Nägeln? Was wollen die? Was sind die Bedürfnisse? Ja.
Das ist eine sehr spannende Antwort.
Genau, um dann aber auch zu wissen, was kann ich bewirken und wie könnte ich in einer männlichen Funktion mal Vorbildcharakter sein und was ist der Unterschied zu einer weiblichen Person? Das ist eine Erkenntnis, die werde ich niemals im Leben haben und die zu haben, den Unterschied zu spüren, wie es ist, als einflussreicher Mann oder als einflussreiche Frau, ja, das mal zu erleben.
Spannend. Das sind so Gedankenexperimente, die man da macht, ne?
Ja, voll.
Wenn man über solche Fragen nachdenkt.
Aber generell, also ganz ehrlich, ich möchte auch nicht tauschen. Ich bin so happy mit meinem Leben, was ich bisher gelebt habe. Ich glaube, ich würde auch nichts anderes machen. Aber tatsächlich mein Leben als Mann mal zu leben, das wäre spannend. Und dann zu gucken, wo ich wäre. Ne? Was hätte ich anders, wäre überhaupt was anders geworden?
Ja.
Das wäre spannend.
Weil du gerade dein Leben ansprichst und dass du super happy bist, wie es aktuell ist. Was war denn für dich so die beste Entscheidung?
Die beste Entscheidung war, mich tatsächlich im Handwerksbereich selbstständig zu machen. Definitiv. Weil wenn du so tickst wie ich, dass du das Gefühl hast, schlecht sitzen zu können, ne, wenn dein, also bei mir ist es einfach, ich glaube, es ist einfach eine körperliche Komponente. Ich bin besser im Zwischenmenschlichen, ich bin besser im direkten Austausch, mein Körper möchte die ganze Zeit eigentlich auch mit dabei sein. Dann ist es schon auf jeden Fall total cool, ins Handwerk zu gehen. Und das möchte ich auch nicht missen. Und man kann so gut mittlerweile darauf aufbauen. Man kann auch die gleiche Karriere machen. Man kann, also es sind, auch da gibt es Studien, dass du im Handwerk mit einem Techniker oder mit einem Meister gleich viel Gehalt bekommst, als wenn du studiert hast, ne? Die Chancen sind da auf der Budgetebene oder auf der monetären Ebene eben die gleichen. Und es ist halt auch, finde ich, überhaupt keine Bildungsfrage, ne? Also ist dieses Image, dass nur Ungebildete ins Handwerk gehen, das ist ja Blödsinn, das ist völliger Blödsinn. Das ist, ich glaube, die Entscheidung, dass ich selbstständig bin und die Freiheit, die ich genieße, wirklich auch jeden Monat neu entscheiden zu können, was ich mache, ne? Also wenn ich falle, falle ich auf die Füße. Das ist ein Satz, den haben mir meine Eltern beigebracht. Das kannst du halt auch gut sagen, wenn du einen handwerklichen Beruf gelernt hast, weil es gibt immer was zu tun damit und du kannst einfach auch sehr flexibel darauf aufbauen. Und für mich wäre das Schlimmste, wenn ich 9-to-5 jeden Tag das Gleiche machen würde. Das habe ich ein Jahr geschafft im Theater. Ich war ein Jahr noch eben, wie gesagt, eingestellt. Und das einfach morgens immer schon zur gleichen Uhrzeit aufzustehen, das schmeckt mir überhaupt nicht. Also ich brauche wirklich die Vielfalt, ich brauche die Flexibilität und kann das auch nur jedem empfehlen. Also jeder, der irgendwie sagt, er hat Bock, was zu gestalten oder mit seinen Händen zu machen. Ich meine, es ist so abgedroschen, ne? Jeden, den du fragst, was ist das Coole am Handwerk, der sagt, wir machen was mit den Händen. Ich kann es selber nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich genau das. Es ist das, produktiv zu sein mit dem Körper, den wir bekommen haben auf dieser Welt. Einfach mit dem was umsetzen zu können. Und das ist schon echt sehr befriedigend, ja.
Ja, und das wird mir immer wieder wiedergespiegelt, wie sinnvoll und wie sinnhaftig einfach ein Beruf im Handwerk ist. Und deshalb das ist total schön, dass du das auch so beschrieben hast, wie du es jetzt getan hast, warum du auch im Handwerk überhaupt tätig bist und was so deine Motivation dahinter ist. Und das wirklich sehr, sehr schön zu hören.
Es geht auch viel um diese Selbstermächtigung, ne? Einfach nicht immer jemanden brauchen zu müssen, um die einfachsten Dinge zu machen. Ich glaube, darin liegt halt auch meine Leidenschaft, dass wieder mehr Menschen, die vielleicht keinen Handwerksberuf gelernt haben, einfach nahe zu bringen. Diese Bereitschaft, schneller Dinge umsetzen zu können, ohne dass man immer angewiesen ist. Und such doch mal heutzutage einen Handwerker. Du wartest viel zu lange darauf. Und dabei gibt es so viele Möglichkeiten, so viele coole Sachen von anderen, Rieke Radlader zum Beispiel, die im Berliner Raum Workshops gibt für Frauen in der Flinterszene, aber auch für männlich gelesene Menschen. Und da geht's genau um die Kleinigkeiten, ne? Wie bringe ich Menschen wieder bei, die kleinsten Alltagsgegenstände selber produzieren zu können? Mhm. Und das ist für mich das Wichtigste, gerade jetzt in dem Moment wieder ein bisschen mehr Selbstermächtigung zu bekommen. Ja, für andere.
Steffi, ich habe jetzt zum Abschluss noch 4 Begriffe und ich bitte dich auch ganz kurz und knapp auf diese Begriffe zu antworten. Die erste Frage bzw. der erste Begriff, was ist für dich Heimat?
Spätzle.
Hast du irgendein Vorbild?
Wonder Woman.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück, Gesundheit und jeden Tag frei entscheiden zu können, was ich jeden Tag machen möchte.
Zum Abschluss, hast du irgendein Motto?
Geht nicht, gibt's nicht. Ganz klar.
Das passt bei dir am besten, ne?
Und always be prepared, immer vorbereitet sein, egal ob ich zum Kunden gehe oder einfach nur in meine Imbissbude. Gerne für alles flexibel vorbereitet sein, ja.
Heißt auch immer den Werkzeugkoffer im Transit zu haben und für alles vorbereitet zu sein, für alle Eventualitäten gewappnet.
Du siehst das, ja, genau so, ja.
Hey Steff, damit sind wir am Ende der Podcast-Folge und ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit und dass wir so ausführlich über verschiedene Aspekte deines Berufs und deines Lebens sprechen konnten und habe mich sehr, sehr gefreut und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich treffen. Dir alles Gute, viel Spaß weiterhin mit dem bunten Handwerk und viel Erfolg bei der Vereinsgründung. Alles Gute und bis bald.
Danke Max, war mir wie immer ein Vergnügen.
Danke dir, ciao.
Ciao.
Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.